Für die einen ist es ein Podcast-Download. Für die anderen der schönste Schnauzer der Welt. MeinSportRadio.de spendet im November für jeden Podcast-Download einen Cent an die Movember Foundation. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de/Movember. Triple Double, der NBA-Talk.
Mit dem Basketball-Experten Felix Amrain.
Jede Woche neu auf meinsportradio.de.
Die Boston Celtics gewinnen Spiel um Spiel um Spiel und auf der anderen Seite der Liga, da sieht es ganz, ganz anders aus, nämlich die Dallas Mavericks und die Atlanta Hawks, die verlieren Spiel um Spiel um Spiel. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triple Double, dem NBA-Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Felix Amrain und an meiner Seite, wie immer, Lars Kiele und Marius Winzler.
Hallo.
Hallo.
Ja, wir wollen natürlich mit den positiven Ereignissen anfangen. Die Boston Celtics stehen mittlerweile bei 12-2 und das nach einem 0-2-Start. Sie sind das erste Team seit den Mavericks 2006, das nach einem 0-2-Start 12 Spiele hintereinander gewinnen kann, wenn man dem Elias Sports Bureau vertrauen darf. Und insofern ist das natürlich schon was Besonderes, Marius, was den Boston Celtics da gelungen ist, insbesondere eben vor dem Hintergrund der Gordon Hayward-Verletzung gleich im ersten Spiel. Und sicherlich auch was, was so nicht zu erwarten war.
Nein, also nachdem sie die ersten beiden Spiele verloren haben, natürlich im Schatten der Hayward-Verletzung hat eigentlich niemand damit gerechnet, dass sie diesen Lauf an den Tag legen. Und man muss dann einfach noch zusagen, in den seltenen Fällen hatten sie den Rest des Kaders wirklich zusammen. Also sie hatten Al Horford, der halt wirklich auch eine Gehirnerschütterung hatte. Jetzt haben sie Kyrie Irving, der fehlte auch die letzten Spiele. Zumindest das letzte Spiel mit einer Gesichtsverletzung, wo er eine leichte Fraktur hat. Und gerade vor dem Hintergrund muss man einfach sagen, ist die Leistung gar nicht hoch genug einzuschätzen. Und auch so ein bisschen für viele überraschend, wie gut eigentlich die neuen jungen Spieler bei den Celtics funktionieren und vor allen Dingen, wie stark die Defensive ist, die ja so ein bisschen auch Garant für das ist, dass die Celtics so ihre Siegesserie gestaltet haben, und sie haben halt durchaus die Spiele dann halt, wenn auch knapp, aber sie haben halt einfach einen Lauf, und das ist schon sehr, sehr beeindruckend im Moment.
Ja, du sprichst mehreres an. Wenn sie diese Defense halten können, wäre es die zweitbeste der Liga-Geschichte, sogar noch besser als die aus der Meisterschaftssaison, die Boston 2007-2008 ja hatte. Marius hat was angesprochen, Lars, was für mich vielleicht der größte Überraschungsfaktor ist, und das ist nicht die Defense, sondern das sind die jungen Spieler, die Rookies teilweise, die zwangsläufig, muss man sagen, einfach in eine Rolle da reinschlüpfen mussten, die ihnen so nicht zugedacht war, die aber tatsächlich abliefern, als wäre es das Normalste der Welt.
Ja, ich denke, da können wir auf jeden Fall Jason Tatum herausheben, der in dieser Saison, in seine Rookie-Saison geht. Und er konnte bereits jetzt schon zeigen, dass er auch das Team teilweise führen kann. Er hat sehr viele Spiele abgeliefert, in denen er mehr als 20 Punkte geliefert hat. Und zudem war er auch in manchen Spielen in der Schlussphase sehr konsequent und sehr sicher. Das zeigt auch, denke ich, dass er schon sehr viel jetzt in diesen einigen Wochen NBA gelernt hat. Jedoch würde ich dieses Lob nicht nur auf die Rookies beschränken, sondern auch noch auf Marcus Smart, der, denke ich, jetzt auch in den letzten Spielen sich sehr gut entwickeln konnte. Er hat über den Sommer einige Kilos abgenommen, und ich denke, das macht sich jetzt auch positiv bemerkbar in seinen Leistungen. Er war schon immer ein Spieler, der über die Defense gekommen ist, der sehr aggressiv spielen konnte, aber in der Offense hat es leider häufig für ihn nicht gereicht. Er hat häufig Probleme mit seinem sehr schlechten Wurf gehabt, und mittlerweile schafft er es, dass er immer häufiger ein positives Plus-Minus-Rating aufstellt und so dem Team dann auch insgesamt weiterhelfen kann.
Du hast die Defense angesprochen. Marcus Smart ist natürlich jemand, der dafür bekannt ist. Marius, Defense, du hast es gerade eben selber schon gesagt, das ist das, was Boston bislang auszeichnet in dieser Saison. Sie sind mit Abstand das beste Defensivteam der Liga, liegen knapp über 8 Punkte unter dem Durchschnitt. Und letzten Endes geht's auch nur darüber, das muss man einfach mal so knallhart sagen, denn du hast die Verletzungen angesprochen. Sie müssen die Spieler aus der Defensive herausgewinnen. Sie hatten jetzt auch einige Spiele, wo sie großen Rückständen hinterhergelaufen sind, wo sie Spiele dann am Ende ganz, ganz knapp nur gewonnen haben. Das lässt natürlich dann aber auch so ein bisschen befürchten, dass da früher oder später mal der Einbruch kommen wird, dass sie dieses Niveau einfach auf Dauer nicht halten können. Denn natürlich gewinnt Defense irgendwie Championships, aber du musst natürlich auch Punkte machen, sonst machst du dich einfach unfassbar abhängig davon, dass es einfach hinten alles zusammengeht.
Ja, also dass sie irgendwann so ein bisschen von dieser grandiosen Defense abfallen werden und auch irgendwann gerade die jüngeren Spieler oder auch Marcus Smart einfach mal ihre Pausen brauchen oder sich nehmen und mal Spiele haben, wo sie Ausfälle sein werden, ist, glaube ich, ganz normal. Da kann Boston aber, glaube ich, aufgrund der aktuellen Bilanz relativ gut mit leben. Also es scheint mir einfach so zu sein, dass man die Möglichkeiten dieses Kaders vor der Saison so ein bisschen unterschätzt hat. Vielleicht ist es gar nicht so verkehrt, dass die jungen Spieler gerade jetzt reinwachsen müssen. Sie werden auch ihre kleinen Niederlagenserien haben. Und Kyrie wird, wenn er dann wieder regelmäßig spielt, auch nicht jedes Spiel die letzten Würfe treffen. Also das sind einfach Dinge, da kommt sehr, sehr viel Positives zusammen. Die Gegner haben relativ schlechte Statistiken im Moment, was offene Würfe gegen die Celtics betrifft. Also da auch da wird es dann ein bisschen Änderung geben. Aber alles in allem glaube ich, dass es für Boston relativ gut aussieht in der Saison, weil sie halt schon relativ früh in der Saison mit Problemen konfrontiert wurden und so als Mannschaft eigentlich auch daran wachsen können, was gerade mit der Integration von vielen neuen Spielern, wie es bei Boston ja der Fall ist, eigentlich für so ein Team nur gut sein kann.
Lars, pflichtest du Marius dabei?
Ja, doch, ich bin auch wirklich bei ihm. Das Sehen der Offensive, ja, auch ein bisschen, denke ich, aktuell vielleicht ein bisschen noch überperformen. Aber auf jeden Fall ist es sehr beeindruckend, wie gut sie funktionieren mittlerweile. Insbesondere Al Horford und Kyrie Irving ja, wirken fast wie, als hätten sie schon mehrere Jahre zusammen in der NBA miteinander verbracht, weil sie sich einfach blind aufeinander verlassen können. Und ich denke, das wird in den nächsten Wochen auch ein sehr interessanter Faktor für die Celtics.
Wir hatten schon über Jason Tatum und Anführungsstrichen oder in Klammern auch über Jaylen Brown gesprochen, der ja einer der Jungen ist, der da definitiv auch mit abliefert, wenngleich er kein Rookie mehr ist. Wir müssen aber noch über jemanden sprechen, der aus deutscher Sicht natürlich ein bisschen interessanter vielleicht ist, Daniel Theiss, der ja auch jetzt schon ganz, ganz fester Bestandteil der Rotation ist. Lars, wie siehst du die Rolle von Daniel Theiss?
Ich sehe sie ähnlich positiv wie du. Ich denke, dass er in der Offensive aktuell noch nicht wirklich Zutritt gefunden hat, dass er da mit seinen 4,8 Punkten noch ein bisschen unter dem Möglichen ist. Aber das ist, denke ich, vollkommen akzeptabel für seine erste NBA-Saison. Denn wenn man sich ein bisschen Videomaterial anguckt, sieht man schon, dass er sich sehr sicher in dieser Mannschaft fühlt. Und das ist, glaube ich, nicht vielen in den letzten Jahren gelungen, die in Europa von Europa gekommen sind und dann so früh diese Sicherheit finden konnten.
Marius, ist es überhaupt die Aufgabe von Daniel Theiss, offensiven Input zu leisten?
Ja, ist eine schwierige Situation. Ich glaube, im Moment ist jeder in Boston, glaube ich, gefragt, seinen Beitrag zur Offensive zu leisten. Ich würde es mal dann darauf reduzieren, wenn alle wieder an Bord sind, jetzt ausgenommen Gordon Hayward, da brauchen wir die Saison nicht mehr mit rechnen, dann spielt er, glaube ich, offensiv eine etwas untergeordnete Rolle. Aber ich glaube, dass seine Defensive auch wirklich ein Teil des Erfolges ist, warum er seine knapp 15 Minuten pro Spiel halt einfach bekommt. Ich meine, man darf nicht vergessen, neben seinen knappen fast 5 Punkten holt er auch noch knappe 5 Rebounds und hat vor allen Dingen fast einen Block pro Spiel. Also das sind einfach Dinge, wo ich sagen kann, der hat sich gerade defensiv relativ schnell sehr gut eingefunden und das ist gerade bei Rookies, die aus Europa kommen, in der Regel nicht so der Fall. Also da ist er auch so ein bisschen in das richtige Team gekommen, was eine unglaublich gute Team-Defense spielt. Da hat er sich sehr gut eingeführt, aber wenn man so den Berichten rund um Boston Glauben schenken mag, ist er auch jemand, der unglaublich viel an sich arbeitet. Und das scheint ihm hier tatsächlich sehr zugute zu kommen.
Lasst uns abschließend nochmal darüber reden, wo es für Boston hingehen kann. Sie rennen jetzt so ein bisschen in der Eastern Conference vorne weg. Detroit hechelt hinterher und danach ist die Lücke schon relativ groß geworden zu den Washington Wizards, die aktuell auf Platz 3 liegen. Jetzt ist es vielleicht gar nicht so vermessen zu sagen, die Boston Celtics haben gute Chancen, am Ende wieder auf Platz 1 der Eastern Conference zu stehen, auch weil eben Cleveland überhaupt nicht da ist, wo sie ja sein sollten, sein müssten vielleicht auch. Und nichtsdestotrotz musste Boston letztes Jahr ja bitter erfahren in den Playoffs, dass Platz 1 nach der Regular Season am Ende ja nichts wert sein kann, wenn du gegen LeBron James spielst. Marius, hat sich dahingehend was geändert in diesem Jahr?
Also ich glaube, dass sie, um erstmal bei der Regular Season zu bleiben, ich glaube tatsächlich nicht, dass sie so komplett alleine davonlaufen werden. Sie werden, wie wir es gerade schon angesprochen haben, durchaus ihre kleinen Schwächephasen haben. Da wird es dann alles ein bisschen enger werden. Zu den Playoffs fällt mir eine Prognose unglaublich schwer, weil ich einfach überhaupt nicht einschätzen kann, ob Cleveland in irgendeiner Art und Weise seine Stücke nochmal zusammenbekommt. Also da ist alles das, was wir an negativen Dingen vor der Saison gemutmaßt haben, ist schon jetzt direkt am Anfang eingetreten. Und ich glaube, es hängt so ein bisschen an Cleveland, ob Boston wirklich ein ernsthafter Kandidat für die Finals sein wird. Ich glaube, durch die Zusammensetzung der Mannschaft werden sie nicht in der ersten Runde straucheln. Aber ob es wirklich für die Finals reicht, das hängt sehr stark davon ab, ob Cleveland wirklich sich zusammenreißen kann oder nicht.
Wie hoch schätzt du ihre Chancen ein, dass sie tatsächlich wieder Erster im Osten werden?
Relativ hoch, allerdings wird es jetzt nicht so klar, wie im Moment der Trend aussieht.
Lars, wie siehst du die Prognose für die Boston Celtics?
Ja, ich sehe es im Grunde ähnlich, weil wenn wir uns jetzt mal die Tabelle in der Eastern Conference anschauen, dann denke ich, sind aktuell nur wenig Teams in Reichweite der Boston Celtics, die auch über einen längeren Zeitraum wirklich gefährlich werden könnten. Und da denke ich als erstes an die Washington Wizards, die aktuell auf Platz 3 stehen, und auf Platz 4 stehen die Toronto Raptors. Bei den Detroit Pistons bin ich mir da ein bisschen unsicher, ob sie jetzt nicht wirklich überperformen oder vielleicht doch dieses Niveau halten können. Und wenn es dann in Richtung Playoffs geht, denke ich, haben sie durchaus schon leicht verbesserte Chancen im Vergleich zum letzten Jahr, weil einfach der aktuelle Roster über mehr Stärke verfügt, über mehr Nervenstärke. Und ich denke, das könnte in manchen Spielen auf jeden Fall ein Vorteil für die Boston Celtics werden.
Wir sind gespannt, wie sich die Saison der Boston Celtics weiterentwickeln wird nach ja wirklich einem Katastrophenstart mit der Verletzung von Gordon Hayward und dann den Niederlagen in den ersten beiden Spielen. Stehen sie aktuell bei 12 Siegen in Folge, etwas, das wir nicht erwartet haben und etwas, das wahrscheinlich die wenigsten anderen erwartet haben. Wir hatten es gerade eben angesprochen, Defense heißt das Zauberwort. Mal schauen, wie lange sie diese auf dem Niveau aufrechterhalten können. Defense, das wäre auch ein Zauberwort für die Atlanta Hawks und für die Dallas Mavericks. Die stehen nämlich lediglich bei 2 Siegen und 12 Niederlagen. Und über diese beiden Teams werden wir uns gleich unterhalten.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Immer werktags von 9 bis 11 und von 14 bis 16 Uhr bekommst du bei mir in der Sportshow die wichtigsten Sportthemen des Tages serviert. Dir schmeckt unser täglicher Sportshow-Cocktail besonders gut? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte die Sportshow mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Gerade eben haben wir uns über das Spitzenteam der Eastern Conference, die Boston Celtics, unterhalten und nun wollen wir mal in den Keller gehen und da müssen wir ganz schön weit nach unten steigen. Die Atlanta Hawks und die Dallas Mavericks zieren das Tabellenende des Ostens und des Westens und stehen bei lediglich 2 Siegen aus 14 Spielen, Marius. Und wir haben uns gerade eben im Off ein bisschen ganz kurz darüber unterhalten und wir können das ja gerne jetzt noch ein bisschen ausführlicher tun. Du hast gesagt, du hast Probleme damit nachzuvollziehen, warum es bei Atlanta so unfassbar schlecht läuft.
Ja, also wenn man sich einfach mal die generellen Statistiken anguckt, ich meine, gerade was die Offensive betrifft, sie machen 102,6 Punkte pro Spiel. Das ist ein bisschen unterm Ligadurchschnitt, der bei etwas mehr als 105 Punkte pro Spiel gibt. Die Assist-Rate liegt nicht schlecht, die Rebound-Rate ist nicht verkehrt. Alles etwas unter Durchschnitt, die Dreierquote ist etwas über Durchschnitt. Aber es ist halt einfach, sie kriegen es nicht auf die Kette, ihre Spiele zu gewinnen. Ich meine, ihr habt dann natürlich zu Recht gerade schon im Off gesagt, es liegt an der horrenden Defensive. Das scheint dann aber für mich einfach ein Punkt zu sein, wo es halt einfach relativ schwierig sein wird, dieses Problem für Atlanta zu lösen, weil ich glaube halt einfach, dass sie mit dem Kader, den sie haben und Nummer 1 Option Dennis Schröder, auch kaum Wachstumsmöglichkeiten oder Verbesserungsmöglichkeiten in der Offensive haben und die Defensive wird auch nicht viel besser werden können. Also das scheint so eine kleine Spirale in Atlanta zu sein, die einem dann doch durchaus ein bisschen sorgenvoll den Rest der Saison durchschreiten lässt.
Lars, ist das ein Punkt, den du auch siehst? Denn wenn man sich die Ergebnisse der Atlanta Hawks anguckt, ist es ja oftmals so, dass sie, wie Marius es gerade schon angesprochen hat, durchaus eine ordentliche Punktzahl auf die Kette bekommen, aber sie bekommen eben immer die 1, 2, 3, 4 Würfe mehr rein, als sie selber machen. Und wenn sie dann doch mal irgendwie die Defense annähernd ans Laufen bekommen, naja, dann stockt irgendwie die eigene Offense scheinbar wieder so stark, dass da eben auch nichts bei rumkommt.
Ja, dieser Punkt mit der stockenden Offense ist, denke ich, relativ wichtig. Ich meine, es hätte jetzt vor ein paar Tagen ein Spiel gegeben, in dem die Atlanta Hawks zwischenzeitlich einen 14-Punkte-Vorsprung hatten, aber ihn dennoch weggegeben haben. Und ich denke, das kann einerseits mit der Defense zu tun oder in Verbindung mit der Defense stehen, aber auf der anderen Seite kann natürlich auch die Offense dafür in die Verantwortung tragen. Und deshalb denke ich ein bisschen, dass bei der Offense möglicherweise einfach auch die Leistungen, die die Spieler selbst bringen, also die Eigenleistung häufig zu inkonstant sind und teilweise auch nicht wirklich reichen, um ansatzweise die Defensive auszugleichen. Und ein Beispiel wäre da Bazemore, der im letzten Jahr an die 10 Punkte aufgelegt hat, sich jetzt aber nur um 3 Punkte steigern konnte, was eigentlich nicht wirklich schlecht ist. Aber wenn man ein bisschen das abwägt, dann muss man sagen, dass es nicht gut ist, weil er ja auch durch die neue Zusammenstellung des Rosters mehr Würfe bekommt und dadurch aber nicht wirklich seine eigene Leistung verbessern konnte. Deswegen denke ich, ist es teilweise ein bisschen, sind es ein bisschen die eigenen Leistungen, die dann sich so bemerkbar machen.
Ist es letzten Endes einfach so, Marius, dass dieser Kader komplett auf Neuanfang gepolt wird gerade, dass Dennis Schröder jetzt derjenige ist, der Go-To-Guy sein muss, einfach zwangsläufig in diesem Kader? Und dass man dann halt mal guckt, wo das in den nächsten Jahren hinführt, denn wir haben es gerade angesprochen, Defense so lala, das angesprochene Spiel von Lars war übrigens die Niederlage gegen die Pelicans, wo sie am Ende mit einem Punkt Unterschied verlieren, obwohl sie in der ersten Halbzeit schon mit 14 geführt haben. Zum anderen eben auch die Offense zu stark abhängig von Ausreißern nach oben einzelner Spieler, dass es letzten Endes einfach eine Saison ist, die hergeschenkt ist und von vornherein hergeschenkt war.
Ja, das mag sein. Ich meine, man hat natürlich jetzt einfach nach außen kommuniziert, dass man Dennis Schröder den Schritt zutraut, dass er der Leader des Teams sein kann und einfach dieses Team führen kann. Man muss aber einfach sagen, jetzt nach 14 Spielen, und Dennis Schröder hat davon 12 gemacht, er ist der Leader dieses Teams, aber ohne ihm zu nahe treten zu wollen, ich glaube, in 25 anderen Mannschaften der NBA wäre er vielleicht Option 2 oder in manchen sogar Option 3. Also er ist halt kein Go-To-Guy, er ist es noch nicht, vielleicht hat er noch das Potenzial, da reinzuwachsen. Aber mit ihm an der Spitze ist, glaube ich, mit Atlanta nicht viel mehr zu machen in dieser Saison.
Ja, wir sind gespannt, was in Atlanta vielleicht auch noch gemacht wird. Jahlil Okafor wird ja immer wieder als mögliche Verstärkung gehandelt. Mal gucken, ob da was passieren sollte. Wir gucken mal rüber in die Western Conference. Da sieht es bei den Dallas Mavericks nicht viel besser aus. Da läuft die Offense noch weniger. Dafür ist die Defense ein Stück besser, tatsächlich sogar quasi auf einem Niveau mit der Golden State Warriors, aber das ist natürlich ein Vergleich, der irgendwo auch hinkt. Bei den Dallas Mavericks, Lars, da fällt eines extrem auf, und das ist, dass Dirk Nowitzki unfassbar viele Minuten sieht, obwohl von ihm auch offensiv sehr, sehr wenig kommt aktuell.
Ja, ich denke, die Personalie Nowitzki in Dallas ist so ein bisschen stellvertretend dafür, wie schlecht es dem Team aktuell geht. Er ist jetzt quasi am Ende seiner Karriere und er muss immer noch so viele Minuten abreißen. Ich denke, das hat er sich vielleicht ein bisschen anders selbst auch vorgestellt, aber letztendlich ist es einfach auch aus sportlichem Gesichtspunkten nicht die richtige Entscheidung. Und wenn man Nowitzki so viel Zeit geben muss, dann zeigt das auch ein bisschen, wie wenig Vertrauen der Coach in den restlichen Kader hat. Und ich denke, da ist auf jeden Fall Nerlens Noel ein Name, über den wir noch vielleicht gleich sprechen sollten. Weil bei ihm ist es jetzt in den letzten Tagen oder in den letzten Spielen wirklich stetig abgegangen. Und aktuell sieht es ja sogar so aus, dass er möglicherweise schon in einigen Monaten gar nicht mehr in Dallas ist.
Ja, Nerlens Noel, sicherlich jemand, über den wir gleich noch sprechen müssen. Rick Carlisle hat da ja sehr, sehr deutliche Worte gefunden. Marius, wie siehst du die Personalie Nowitzki?
Es ist schade. Also wenn man sich in den USA im Moment einen Artikel durchliest oder auch andere Podcasts hört, sie reden alle so ein bisschen, ja, spöttisch ist das falsche Wort, aber sie machen sich ein bisschen über ihn lustig, dass er verteidigt wie oder sich in der Verteidigung bewegt wie eine Mumie und so weiter. Es tut ihm einfach auch nicht gut, was da im Moment in Dallas passiert. Und man hätte ihm mit Sicherheit ein besseres Ende gewünscht. Also er kommentiert das alles auch durchaus mit erhobenem Kopf und dann sagt halt auch immer, okay, in einem Interview mit ESPN heute hat er halt schlicht und ergreifend gesagt, sein Körper wird ihm signalisieren, wann es Zeit ist, aufzuhören und halt eben nicht die Bilanz seines Teams. Also er nimmt das alles schon sehr, sehr sportsmännisch, aber ich gebe Lars auch recht, so hat er sich das mit Sicherheit nicht vorgestellt. Das Problem in Dallas ist aber auch einfach auch ähnlich gelagert, wie es eigentlich gerade besprochen mit Atlanta ist. Wir haben mit Harrison Barnes jemand, der schlicht und ergreifend die Nummer 1 in der Offensive sein soll, der aber diese Rolle einfach nicht ausfüllen kann. Also er liegt auch bei 19 Punkten pro Spiel mit einer ziemlich hohen Usage Rate und das sind einfach Dinge, die können so nicht funktionieren. Den einzigen Unterschied, den ich zu Atlanta ziehen würde, ist, dass mit Dennis Smith Jr. einfach ein Spieler im Kader ist, der mit Sicherheit noch kein Team alleine tragen kann, der aber zumindest Akzente setzen kann. Also in seiner Rookie-Saison mit knapp 15 Punkten in der Point Guard-Position. Manchmal rotiert er dann halt auch zum Shooting Guard. Aber das ist zumindest schon mal ein Silberstreif am Horizont, dass es irgendwie mit diesem Team weitergeht. Aber das wird Dirk Nowitzki in der jetzigen Saison und in seiner aktuellen Situation noch relativ wenig helfen.
Ja, die Geschichte mit Dirk Nowitzki als Center und Dirk Nowitzkis Defense, die ist ja hinreichend vorhersehbar gewesen, dass das nicht gut funktionieren wird. Was mich halt, wie gesagt, wirklich überrascht ist, wie schlecht er aktuell auch Offense spielt. Also er trifft ja tatsächlich sehr, sehr wenig Würfe auch, bleibt deutlich unter dem, was man von ihm kennt, geht quasi überhaupt nicht an die Freiwurflinie. Was vielleicht dann eben auch der Problematik geschuldet ist, die Lars angesprochen hat. Er muss fast 24 Minuten spielen und das ist natürlich mehr, als man sicherlich vorgesehen hatte. Und damit kommen wir zu Nerlens Noel, der ja durchaus eine Rolle spielen sollte und eigentlich auch ein Bestandteil dieser Mannschaft für die Zukunft sein sollte. Und der jetzt aktuell von Rick Carlisle da mal so richtig ein Brett vor den Kopf geknallt bekommt. Rick Carlisle hat gesagt, jeder muss sich hier seine Minuten verdienen. Und Nerlens Noel, der schluckt das erstmal alles runter, äußert sich dann aber meiner Meinung nach in einer Art und Weise, die mir ein bisschen den Eindruck verschafft, dass es ihm irgendwie auch egal ist. Das ist eine Geschichte, aus der ich nicht so richtig schlau werde, Lars.
Ja, es ist schon wirklich sehr merkwürdig, was mit Nerlens Noel in den letzten Wochen passiert ist. Wir können uns erinnern, dass er zu der Trade-Deadline der letzten Saison nach Dallas gekommen ist und anfangs sah das auch wirklich hervorragend aus. Seine Offensive war wirklich wesentlich besser, finde ich, wie in Philadelphia. Und dann war halt die Affäre oder die Diskussion in Dallas, wie man denn mit ihm weitermacht. Und er hat es abgelehnt, direkt seinen Vertrag zu verlängern. Er hat die Option des Qualifying Offers gezogen und könnte damit im nächsten Sommer einen langjährigen Vertrag in Dallas unterschreiben. Und aktuell werde ich die Vermutung nicht so wirklich los, dass diese Vertragssituation ein bisschen auch in seine Leistungen oder auch in das Verhältnis Trainer-Spieler reinspielt. Denn ich denke, im Coaching-Staff hat man seine Entscheidung gegen die direkte Vertragsverlängerung natürlich auch wahrgenommen. Und ich denke, in der Folge erwartet man von ihm auch viel mehr, weil er jetzt auch erstmal abliefern muss, erstmal Argumente dafür sammeln muss, wieso er denn nicht direkt den Vertrag verlängert, sondern nämlich darauf spekuliert, jetzt eine super Saison zu spielen, um da noch größer abzusahnen. Und jetzt noch vielleicht ein bisschen zu den Punkten, warum die Kommunikation zwischen Noel und Carlisi so katastrophal ist. Und ich denke, das ist insbesondere einerseits mit der Einstellung, andererseits auch mit der Kommunikation geschuldet. Denn wenn man ein bisschen die Zitate Carlisis in den Medien deutet, dann denke ich, ist der Coach extrem unzufrieden mit den Absprachen, die getroffen werden. Noel scheint die wohl in der Defense nie einzuhalten. Er trifft immer die falschen Entscheidungen oder die Entscheidungen, die nicht abgesprochen sind. Und ich denke, das ist dann zu dieser prekären Situation noch so ein bisschen das Topping, was dafür sorgt, dass er aktuell gar nicht mal wirklich viel Spielzeit bekommt.
Marius, wie schätzt du die Situation um Nerdles Noel ein?
Also ich kann die Punkte von Lars durchaus nachvollziehen. Ich würde aber tatsächlich weitaus kritischer mit Rick Carlisle ins Gericht gehen, weil ich finde halt einfach, man hat Nerlens Noel einen 4-Jahres-Vertrag für 70 Millionen angeboten. Und die etwaigen Probleme, was nun Defensive Assignments oder tatsächlich auch seine generelle Einstellung betrifft, die hätten ihm ja durchaus auch schon im letzten Jahr auffallen können. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es in Richtung persönliche Retourkutsche geht. Rick Carlisle ist jemand, der eigentlich sehr tief in Personalentscheidungen in Dallas involviert ist. Es gibt halt Artikel, die einfach sagen, dass das Nerlens Noel sehr, sehr persönlich genommen hat, dass er nicht verlängert hat. Und so befindet man sich gerade in einer Spirale, in die man sich gar nicht hätte begeben müssen, weil der Punkt einfach der ist, das, was Nerlens Noel gemacht hat, eben auf sich selbst gesetzt und in einem Vertragsjahr versucht, die beste Leistung rauszuholen. Das haben vor ihm schon ganz andere Spieler gemacht. Und es war immer so, dass man da versucht hat, das Beste aus dem Spiel herauszuholen. Im Moment scheint es so zu sein, dass es bei dieser ganzen Situation eigentlich nur Verlierer geben wird, weil ich glaube kaum, dass Nerlens Noel wirklich noch Lust hat, dann auch einen kleineren Vertrag in Dallas zu unterschreiben. Da wird er lieber woanders hingehen. Und die Dallas Mavericks haben einen weiteren potenziellen zukünftigen Baustein für einen Neuaufbau des Teams einfach relativ leichtfertig aus der Hand gegeben. Weil das Nerlens Noel es eigentlich kann, hat er letzte Saison bewiesen.
Ist es nicht generell aber so, dass die Dallas Mavericks mit ihrer Art und Weise, das Team in den letzten Jahren zusammenzustückeln, um es mal nett zu formulieren, sowieso quasi ganz, ganz viele Zukunftsoptionen verbaut haben? Sie haben jetzt das erste Mal mit Dennis Smith Jr. jemand wirklich jung in die Mannschaft geholt, der das Potenzial für mehr hat. Sie haben mit Harrison Barnes einen auf jeden Fall soliden Rollenspieler, mehr als soliden Rollenspieler, würde ich behaupten, aber sie haben eben ansonsten vielleicht noch drei, vier junge Spieler, die dann größtenteils auch eher Richtung Backcourt angesiedelt sind, aber sie haben eben auch viel verbaut. Sie haben eine relativ alte Mannschaft ganz generell, haben mit Wes Matthews jemanden, der auf jeden Fall nächstes Jahr noch da ist, der Backstein um Backstein um Backstein wirft und das gefühlt seit Jahren. Da ist es doch am Ende vielleicht sogar, auch wenn wir jetzt Dennis Smith Jr. als Asset für die nächsten Jahre loben, ist es nicht bei den Dallas Mavericks sogar auf lange Sicht erstmal schlechter gestellt als bei den Atlanta Hawks, Marius?
Hätten sie die Personalie Nerlens Noel besser gelöst, würde ich deine Frage ganz klar mit Nein beantworten. Dann würde ich sagen, dass die Kombination aus Dennis Smith Jr. und Harrison Barnes mit Nerlens Noel auf der Center-Position, dann haben sie vielleicht wirklich einen schlechten Rekord dieses Jahr und können einigermaßen hoch draften. Dann hätte ich diese Ausgangssituation zumindest für einen Zeithorizont von 3 bis 4 Jahren gar nicht als so schlecht angesehen, weil sie da gefühlt ein, zwei Schritte weiter wären als die Atlanta Hawks. Aber durch diese Nerlens Noel-Situation fehlt ihnen halt einfach einen Baustein, der tatsächlich sehr viel verbauen wird, weil sie sich jetzt um grundlegende Positionen noch kümmern müssen. Also eigentlich würde ich sagen, hätte Dallas durchaus das Potenzial gehabt, das Thema besser an den Start zu bringen und einen Neuaufbau zu machen, weil sie eigentlich schon mittendrin waren, im Gegensatz zu Atlanta, die halt einfach noch kaum wirklich gute junge Spieler integriert haben. Aber so wird es halt einfach schwieriger im Moment.
Lars, deine abschließende Meinung oder dein abschließendes Fazit zu den Dallas Mavericks?
Ja, ich würde ganz gerne noch mal ein bisschen auf die letzte Saison schauen. Also für mich, ich komme zu dem Ergebnis, wenn ich mir die Kaderplanung oder den Plan für die nächsten Jahre der Dallas Mavericks anschaue, zu dem Ergebnis, dass die Mannschaft wirklich einen sehr schwierigen Weg gehen möchte. Sie wollen auf der einen Seite neu aufbauen mit interessanten Rookies. Auf der anderen Seite wollen sie aber weiterhin sportlich erfolgreich sein. Und wenn ich jetzt ein bisschen den Sprung zur letzten Saison zurückmache, denke ich, war der Anfang der letzten Saison wirklich sehr entscheidend, auch für das, wo sie heute stehen, für die Situation, in der sie heute sind. Sie haben es nämlich endlich mal nach Jahren wieder geschafft, interessante oder auch vielversprechende Free Agents nach Dallas zu holen. Aber dann haben sie einfach über mehrere Wochen zu Beginn der neuen Saison Verletzungsprobleme und müssen schon quasi im Dezember die Saison eigentlich schon zu den Akten legen und nur noch darauf hoffen, dass sie relativ hoch im Draft picken dürfen. Und ich denke, dadurch hat sich auch ein bisschen die Situation verändert, nämlich mit Dennis Smith Jr. haben sie jetzt erstmal einen recht interessanten Spieler, auch wirklich, gebe ich euch recht, talentierten Spieler. Aber das Problem ist, dass sie davon aktuell noch zu wenig haben. Und er sieht aktuell sehr viele Minuten, was auch seiner Entwicklung gut tut, aber was dem sportlichen Erfolg in erster Linie nicht gut tut. Und deswegen, denke ich, hat man aktuell die ähnliche Saison wie im letzten Jahr, dass man sehr früh die Saison schon wieder quasi aufgeben muss und sich jetzt schon quasi mit den Draft beschäftigen muss, weil, wenn ich es mal so ganz kurz herunterbreche, richtig Perspektive in dieser Saison sehe ich in der Mannschaft nicht.
Der Draft im nächsten Jahr ist sicherlich kein uninteressanter, wird vielleicht auch mal noch Thema hier bei Triple Double. Insofern ist es vielleicht gar nicht so schlecht für die Dallas Mavericks und die Atlanta Hawks, dass es in dieser Saison nicht zusammenläuft. Das war's schon wieder mit einer halben Stunde Triple Double. Wir werden uns auch im weiteren Verlauf der NBA-Saison immer wieder mit einzelnen Themen, die in der Sportshow im morgendlichen Bericht nicht unterkommen können, auseinandersetzen. Das war's, wie gesagt, heute zu den Dallas Mavericks, den Atlanta Hawks und den Boston Celtics. Und wir sind gespannt, wie sich die NBA-Saison 2017-2018 weiterentwickeln wird und hören uns dann nächste Woche wieder.
Batman hat Robin.
Sherlock Holmes hat Dr. Watson.
Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Sven Schulze, der Moderator von Kaltschnäuzig, dem Wintersport-Talk auf meinsportradio.de. Sobald es Winter wird, bespreche ich mit anderen kalten Schnauzen das Geschehen auf Hängen und Pisten, Bahnen und Loipen. Wenn dir unsere Sendung gefällt, dann schreibe doch bitte eine kleine Rezension auf iTunes und bewerte sie mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.